ARD Sounds.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Jeden Tag berichten die Medien über das, was in Deutschland und in der Welt passiert. Natürlich nach bestem Wissen und Gewissen. Und doch kommen einige Themen regelmäßig zu kurz. Die Initiative Nachrichtenaufklärung und die Deutschlandfunk Nachrichtenredaktion geben jedes Jahr eine Rangliste der vergessenen Nachrichten heraus. 2026 geht es unter anderem um Mikroplastik und um den verzerrten Blick auf den afrikanischen Kontinent als durchweg armer und entwicklungsbedürftiger Kontinent. Noch mehr dazu finden Sie auf Der blinde Fleck. Wir schauen heute im Medienmagazin auf ein Thema, an dem man aktuell nicht vorbeikommt, die Wahl in Ungarn. Wie können sich Menschen dort informieren und welche Falschinformationen kursieren im Netz? Zunächst starten wir aber mit einem anderen Thema, mit dem ZDF und aus Sicht zivilgesellschaftlicher Organisationen etwas zweifelhaften mitwirkenden Verträgen. Was es damit auf sich hat, hören Sie gleich. Nach Insomnia von 49th and Main hier bei Radio 1. Wer in einer ZDF-Talkshow zu Gast ist, verpflichtet sich künftig dazu, nicht mit bestimmten Personen oder Organisationen zusammenzuarbeiten, nämlich solchen, die auf nationalen oder internationalen Sanktions- und Terrorlisten stehen. Das ZDF hat seinem mitwirkenden Vertrag dafür eine eigene Anlage hinzugefügt. Auf den ersten Blick klingt das auch nach einer sinnvollen Absicherung, doch der Fall ist komplizierter, denn darunter fallen auch Sanktionen des Office of Foreign Assets Control, also einer US-Behörde, deren Entscheidungen auch in Deutschland umstritten sind. Die Frage ist also, schützt sich das ZDF hier vor rechtlichen Risiken oder schränkt es damit auch journalistische Freiheit ein? Darüber spreche ich jetzt mit Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Hallo, Herr Mier.
Hallo.
Sie haben diese Selbstverpflichtungserklärung des ZDF gesehen. Das ZDF sagt, eine solche Erklärung sei notwendig, um sich gegen mögliche rechtliche Probleme abzusichern. Was besorgt Sie daran?
Aus Sicht von Reporter ohne Grenzen haben wir Sorge, dass dieses Schreiben den Raum an Perspektiven, die das ZDF im Rahmen seiner journalistischen Berichterstattung abbilden möchte, eingrenzen könnte. Wir sehen Sanktionen ja weltweit, dass die sehr häufig politisch und nicht notwendigerweise an demokratischen Grundrechten orientiert sind. Und dieses Schreiben, was ich auch gelesen habe, ja, das akzeptiert ganz offensichtlich aus Sorge vor rechtlichen Problemen Werkzeuge wie Sanktionsregime, Terrorlisten und auch Ähnliches und stellt sie damit grundsätzlich und ohne eine Einzelfallprüfung vorzusehen, letztlich über den Wert der Pressefreiheit. Und deswegen sehen wir das potenziell schon problematisch und möglicherweise, wenn man es mal so sagen könnte, ein Fast-Stretch, weil das Schreiben ja letztlich sicherlich nicht intendiert, aber doch de facto dann irgendwie autoritäre Muster intendiert, wenn man sieht, wie manche Sanktionslisten zustande kommen.
Wo verläuft denn für Sie die Grenze zwischen legitimer rechtlicher Absicherung und einem Eingriff in die Pressefreiheit? Also wo kippt eine solche Absicherung aus Ihrer Perspektive?
Also ich würde sagen, die Absicherung kippt dort, wenn aus journalistischer Sicht relevante Perspektiven nicht mehr zu Wort kommen können und wenn bestimmte Menschen, OrganisationsvertreterInnen nicht mehr zu Wort kommen könnten, weil sie möglicherweise auf einer solchen Liste stehen, aber sie eigentlich relevant sind. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ja Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israel. Der Ankläger Imran Khan steht zum Beispiel auf einer Sanktionsliste der USA und mehrere andere Ermittler auch. Und aus einer journalistischen Sicht sind das ja durchaus relevante Perspektiven, wenn der Chefankläger dieses Gerichtshofs interviewt werden würde und wenn er jetzt einfach ausgeblendet werden würde, weil er auf einer Sanktionsliste stünde, die die USA fabriziert haben. Wobei dieses Schreiben des ZDF ist ja, es nennt zwar die OFAC-Liste, aber ist es so hinreichend offen formuliert, dass letztlich alle Sanktionslisten vermutlich ungewollt gemeint sind. Also kann man zumindest so auslegen in dem Schreiben, dass letztlich auch russische und chinesische Sanktionslisten davon umfasst sein könnten.
Und die Befürchtung, das haben Sie ja auch gerade schon geäußert, ist also, dass gerade relevante, kritische Stimmen dann eben nicht mehr gehört werden würden. Sehen Sie konkrete Hinweise, dass solche Regeln auch schon heute Einfluss darauf haben, wer in den Medien vorkommt oder wer nicht, beziehungsweise nicht mehr?
Da ist mir zumindest nichts bekannt. Und deswegen, glaube ich, ist das auch zum aktuellen Zeitpunkt eher eine Sorge und der Versuch eigentlich zu sensibilisieren, dass wir aufpassen müssen, dass eben solche Sanktionslisten am Ende ein politisches Instrument sind, die natürlich eine rechtliche Folgewirkung haben, wenn wir über Banken reden und so. Aber das eigentlich ist es eine Sorge, um dafür zu sensibilisieren. Achtung, das sind am Ende eben sehr politisch zustande kommende Sanktionslisten.
Trotzdem ist natürlich nachvollziehbar, also dass sich das ZDF gegen mögliche Sanktionen rechtlich absichern möchte. Wie könnten denn medienrechtliche Risiken minimieren, ohne journalistische Freiheit einzuschränken?
Naja, zum einen muss man sagen, jetzt mal salopp gesagt, glaube ich, braucht natürlich irgendwie jedes gute Medienhaus ein starkes Justiziariat, um im Zweifelsfall irgendwie auch journalistische unabhängige Berichterstattung abzusichern. So, ich glaube, das ist am Ende etwas, das ist die Aufgabe von Justiziariaten, also von Juristinnen und Juristen, entweder intern oder extern, die versuchen, journalistische Berichterstattung zu ermöglichen, wenn sie angegriffen wird, wenn sie in Frage gestellt wird, politisch von außen.
Und was würde eine Einzelfallprüfung bringen? Also, dass man eben nicht pauschal sagt, Sie dürfen keinen Kontakt haben zu XY, sondern wir wollen erstmal schauen, zu wem Sie Kontakt haben?
Wenn man es mal zugespitzt formuliert, sind Sanktionslisten fast immer problematisch. Regierungen sollten eigentlich nicht bestimmen, wer von Journalistinnen und Journalisten interviewt wird. Und wenn man aber sieht, dass Sanktionslisten ja von Regierungen gemacht werden, zusammengestellt werden, dann ist das eine Einflussnahme auf die journalistische Berichterstattung.
Christian Mier von Reporter ohne Grenzen über die möglichen Auswirkungen des mitwirkenden Vertrags für ZDF-Talkshows. Das ZDF hat uns kurz vor der Sendung noch ein Statement dazu zukommen lassen. Hier heißt es, die Sanktionslistenprüfung ist für in der EU ansässige Unternehmen eine zwingende rechtliche Pflicht, in Klammern EU-Verordnungen, Außenwirtschaftsgesetz, um das Bereitstellungsverbot von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen an gelistete Personen oder Organisationen einzuhalten. Verstöße können mit Bußgeldern oder Freiheitsstrafen geahndet werden. Auch die Sanktionslisten in anderen Rechtsordnungen müssen bei entsprechenden Berührungspunkten durch das ZDF beachtet werden. Wie andere Unternehmen hat das ZDF die Rechtsnormen der Länder zu beachten, in denen es tätig ist. Dies hat keine Auswirkungen auf die unabhängige Gestaltung der ZDF-Angebote. Das ZDF wägt einzelfallbezogen ab, um den Sorgfaltspflichten zur Einhaltung der jeweils anwendbaren Gesetze gerecht zu werden und dennoch die unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten. Eine Ablehnung von Mitwirkenden hat bislang weder in Deutschland noch im Ausland stattgefunden. Am Sonntag wird in Ungarn gewählt. Ungarn befindet sich auf Platz 68 der Rangliste der Pressefreiheit. Seit seiner Rückkehr an die Macht 2010 untergräbt Viktor Orbán systematisch die Medienvielfalt. Öffentlich-rechtliche Sender wurden zu Sprachrohren der Regierung umgebaut, private Medien aufgekauft und mundtot gemacht. Wir haben im Medienmagazin bereits darüber berichtet. Entscheidend für den Ausgang der Wahl dürfte dennoch auch die mediale Berichterstattung zu dem Thema sein. Die Opposition in Ungarn ist stärker denn je, stark auf Social Media und auch in anderen Online-Medien. Demgegenüber stehen Desinformationskampagnen von der anderen Seite. ARD-Korrespondent Oliver Schosch ist aktuell in Budapest und spricht mit uns jetzt über die Lage. Hallo Oliver.
Hallo, schöne Grüße aus Budapest.
In Ungarn kontrolliert die Regierung die meisten Medien. Wie informieren sich denn die Wählerinnen und Wähler in Ungarn überhaupt noch unabhängig über die anstehende Wahl?
Also in Ungarn leben die Menschen in zwei parallelen Realitäten. Es gibt diejenigen, die den Fernseher einschalten und die gucken, was draußen auf den riesigen Plakaten im ganzen Land steht. Die sind dann voll und ganz Viktor Orbáns Propagandamaschinerie ausgesetzt, denn Orbán kontrolliert ja die Medien weitgehend und er hat das Geld für die großen landesweiten Plakatkampagnen und da werden Feindbilder verbreitet. Man sieht auf Plakaten Peter Modja, Orbáns Herausforderer, man sieht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Es wird das Narrativ erzeugt, dass Peter Modja eine Marionette der EU sei und dass die EU Ungarn in den Krieg führen will gegen Russland. Und Peter Modja, der ist ganz bei Social Media, denn er hat keine Chance, in die Medien zu kommen und so viele Plakate aufzustellen. Er ist bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok und da sieht man dann eben, was er dem entgegenzusetzen hat, was er an der Politik von Orbán kritisiert.
Aber es gibt auch noch, ich sage mal, klassische Redaktionen, die kritisch berichten. Also Clubradio ist so eine, so ein Radiosender oder der einzige unabhängige Radiosender Ungarns, der aber auch mittlerweile ausschließlich digital sendet. Wie arbeiten denn solche Redaktionen unter dem Druck der Orbán-Regierung und wo verläuft hier die Grenze auch zwischen journalistischer Arbeit und im Zweifel ja auch Selbstzensur?
Also eigentlich können solche Redaktionen schon frei arbeiten. Sie können auch entscheiden, ob sie regierungskritisch sind oder eben nicht. Es gibt halt regimetreue Medien, regimekritische Medien. Das Problem ist nur, wenn man regimekritisch ist, dann wird einem der Finanzfluss abgedreht. Staatliche Unterstützung gibt es dann sowieso nicht mehr und auch viele Unternehmen bekommen dann Angst, Anzeigen zu schalten, weil sie dann mit staatlichen Repressionen rechnen. Und dann gerät man halt in Finanznot und dann passiert es eben sehr oft, dass die Orbán-Regierung dafür sorgt, dass die Medien dann aufgekauft werden von treuen Orbán-Leuten. Mhm. Oder die Sendelizenzen werden dann entzogen. Also wer regierungskritisch agiert, der muss das im Internet tun und der muss eigene Geldgeber oder Spender haben, damit er über die Runden kommt. Also die Regierung drängt die kritischen Medien einfach vom Markt.
Also jetzt hast du es auch schon gesagt, klassische Medien können eigentlich nur eingeschränkt arbeiten und so werden also soziale Netzwerke zwangsläufig zum Ersatz für unabhängige Informationen, aber sie sind natürlich auch in der Lage, Desinformation zu verstärken von der Gegenseite. Aktuell machen ja auch diverse Deepfakes über Orbáns Herausforderer die Runde. Wie stehst du dazu?
Also ich sehe das auch so, dass soziale Netzwerke beide sind. Hier erfahren die Ungarn überhaupt, was es für eine Alternative zu Orbán gibt, wer der Peter Modja ist und was er möchte, was er an der Kritik von Orbán kritisiert. Das würde man über die normalen Medien gar nicht erfahren. Auf der anderen Seite gibt es die schärfsten Propagandawaffen in den sozialen Netzwerken, eben diese KI-Deepfake-Videos. Also zum Beispiel sieht man da Peter Modja, er sieht täuschend echt aus und läuft arrogant durch die Landschaft. Es gibt einen Clip, wo er auf eine private Geburtstagsparty stürmt und den Leuten den Kuchen weg isst. Also er nimmt euch zu viel vom Kuchen. Also da wird dann eben so suggeriert, der will die Steuern erhöhen und allen das Geld wegnehmen. Also die übelsten Propaganda-Dinge passieren schon auch auf Social Media. Aber auf der anderen Seite ist es die einzige Chance, sich auch über die Alternative zu Orbán zu informieren. Also zweischneidiges Schwert, Social Media.
Neben Modja selbst, der also offensichtlich weiß, Social Media für sich zu nutzen, wer sind denn die starken, unabhängigen Stimmen und welche Chancen haben sie, in Ungarn gehört zu werden?
Ich selbst habe eine der stärksten unabhängigen Stimmen in Ungarn getroffen, von dem will ich mal erzählen. Das ist Aaron Molnár aus Budapest, 38 Jahre alt, ein sehr bekannter TV- und Theaterschauspieler in Ungarn. Und er ist bei Social Media sehr aktiv und prangert Orbáns Propaganda an. Er postet jeden Tag Clips und Texte und erreicht dann bei YouTube mindestens 1 bis 2 Millionen Klicks und das in einem Land mit knapp 10 Millionen Einwohnern. Und der hat eben mal in einem Videoclip direkt an Viktor Orbán gerichtet gesagt, lieber Viktor Orbán, niemand will Krieg. Brüssel will keinen Krieg. Peter Modja will keinen Krieg. Ich will keinen Krieg und auch meine Mutter will keinen Krieg. Der Einzige, der Krieg will, das ist Putin. Und das ist dein Kumpel. Den unterstützt ihr. Es ist ja so, dass Orbán tatsächlich russlandfreundlich ist. Ihr kauft weiter Öl und Gas aus Russland und blockiert EU-Milliardenhilfen für die Ukraine. Und dann werft ihr der anderen Seite vor, dass sie Kriegstreiber seien. Ihr betreibt Gehirnwäsche. Also sowas postet der und erreicht damit ein Millionenpublikum. Das sind die starken, unabhängigen Stimmen im Netz, in dem Fall der Theater- und TV-Schauspieler Aaron Molnár.
Das war ARD-Korrespondent Oliver Schosch über die Rolle der Medien bei der Wahl in Ungarn. Wir bleiben noch ein wenig beim Thema und schauen etwas genauer auf die Fake News, die im Zusammenhang mit der Wahl kursieren, mit unserem Faktenfinder von der Tagesschau. Das gleich nach Peace of Mind von Little Dragon. Eine freie Berichterstattung in Ungarn ist theoretisch möglich, aber in der Praxis mit vielen Schwierigkeiten belegt. Darüber haben wir eben bereits im Medienmagazin gesprochen. Jetzt wollen wir noch etwas genauer auf das Thema Desinformation blicken, die im Zusammenhang mit der Wahl in Ungarn kursieren.
Der Faktenfinder Faktencheck mit Pascal Sigelko.
Ja, der Faktenfinder von ARD aktuell ist wieder einmal bei mir, um aufzuräumen. Hallo Pascal.
Moin, hi.
Was für Falschnachrichten sehen wir denn aktuell und welche falschen oder zumindest irreführenden Narrative verbreiten sich denn besonders stark rund um die Wahl in Ungarn?
Ja, also wir sehen momentan wirklich halt sehr viele Inhalte, die versuchen, Orbáns Herausforderer Peter Modja zu diskreditieren. Zum Beispiel wird ihm halt unterstellt, dass er zum Beispiel Ungarn an der Seite von der Ukraine in den Krieg gegen Russland führen würde. Und es wird halt auch versucht, ihn sehr persönlich anzugreifen, um halt seinen Charakter in Frage zu stellen. Also jetzt gerade ganz frisch sozusagen wird ein Fake verbreitet von einem angeblichen Buch seiner Ex-Frau, das sie geschrieben haben soll. Und in den Postings dazu heißt es, dass sie in dem Buch halt schreiben würde, dass er zum Beispiel betrunken einen Hundewelpen von der Familie in die Mikrowelle gesteckt haben soll und der Welpe dabei gestorben sein soll. Und in dem Buch stehen halt den Postings zufolge dann auch irgendwie Sachen, dass er vor seinen Kindern masturbiert haben soll und ähnliches. Also wirklich sehr, sehr krasse Vorwürfe, um ihn halt sozusagen in Frage zu stellen. Es wird sogar so ein Cover von dem Buch verbreitet. Und das Merkwürdige daran ist eigentlich halt, es gibt weder dieses Buch noch irgendwelche Beweise für diese ganzen, zum Teil auch sehr absurd klingenden Vorwürfe. Aber trotzdem haben sie natürlich das Potenzial zu verfangen.
Wie reagieren denn die Plattformen selbst auf die Fake News, also TikTok, X und so weiter? Denn sie können ja solche Narrative durchaus auch verstärken oder schaffen sie tatsächlich auch eine Gegenöffentlichkeit?
Ja, also das Problem ist auf der einen Seite, dass solche Inhalte natürlich eigentlich quasi prädestiniert dafür sind, viral zu gehen. Also egal, ob man sie jetzt glaubt oder nicht, man bleibt natürlich so beim Scrollen erstmal hängen bei solchen Postings und verbringt sozusagen Zeit dabei. Und die Algorithmen denken dann halt dadurch, dass die Nutzer offenbar Interesse an solchen Postings haben und spielen sie dann halt nochmal verstärkt aus. Denn das Ziel ist ja nun mal von den Plattformen, dass die Menschen möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen auch verbringen. Und ob die Inhalte dabei echt sind oder eben nicht, spielt für die Algorithmen jetzt erstmal keine große Rolle. Allerdings hat zum Beispiel TikTok schon bekannt gegeben, dass sie halt im Zusammenhang mit der Wahl in Ungarn bereits mehr als 3000 Videos gelöscht haben und auch mehr als 300 Konten quasi deaktiviert haben, weil sie zum Beispiel falsche Informationen verbreitet haben sollen. Allerdings muss man dazu natürlich immer sagen, dass die Videos dann erstmal trotzdem natürlich Menschen schon angezeigt worden sind, bevor sie dann im Nachhinein gelöscht wurden.
Die Organisation NewsGuard hat eine Analyse veröffentlicht, in der sie zu dem Schluss kommt, dass es sich bei den Falschnachrichten oder vielen von diesen Falschnachrichten um eine koordinierte Aktion handelt. Wie kommt die Organisation darauf?
Ja, also das hat vor allem erstmal mit den Konten zu tun, die diese Videos halt verbreitet haben. Denn bei denen ist das so, dass halt sehr viele von diesen Konten innerhalb nur sehr kurzer Zeit erstellt wurden. Also quasi alle innerhalb eines Zeitraums erstellt wurden und sie auch sehr ähnliche Muster aufweisen. Zum Beispiel mit Blick auf die Profilbilder haben viele dieser Accounts zum Beispiel KI-generierte Bilder oder Grafiken mit der ungarischen Flagge. Und auch bei den Videos, die diese Kanäle halt verbreiten, gibt es halt Gemeinsamkeiten, die auffällig sind. Also manche sind beispielsweise wie Nachrichtenbeiträge aufgebaut, die es aber so in Wahrheit nie gegeben hat. Dann gibt es zum Beispiel KI-generierte Videos von Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio oder Johnny Depp, die in diesen Videos vor Modio waren. Und das sind alles halt ziemlich klare Indizien so dafür, dass es halt kein Zufall ist, sondern dass es eine gezielte und auch koordinierte Kampagne ist.
Wir haben eben bereits gehört, auch Orban selbst hat KI-Videos geteilt. Lässt sich auch etwas darüber sagen, wer hinter diesen Videos steckt?
Also insgesamt lässt sich das nicht immer sagen. Es gibt sozusagen Indizienketten, die dafür sprechen, dass zum Beispiel einige von diesen Videos auf pro-russische Narrative ja auch zurückzuführen sind und auch von pro-russischen Netzwerken verbreitet werden. Und dann ist es aber auch so, dass bei einigen dieser KI-generierten Videos auch so, dass Orbans Partei selbst sie in Umlauf gebracht hat. Also vor allem ein Video hatte da jetzt im Wahlkampf für Aufsehen gesorgt. Das zeigt ein junges Mädchen, das quasi aus dem Fenster schaut und zusieht, wie ein ungarischer Soldat hingerichtet wird. Und dabei handelt es sich um ihren Vater. Und das Video soll sozusagen zeigen, angeblich, wie die Welt in Ungarn aussehen würde, wenn Modja an die Macht kommen würde. Und das wurde von der Fidesz-Partei selbst verbreitet und die Partei begründete das Video quasi damit, dass das die Zukunft zeigen würde, sollte Modja halt an die Macht kommen. Und auch auf Kritik hin ließ sie das Video halt nicht entfernen. Und ich glaube, das Beispiel zeigt halt ganz gut, dass auch die offiziellen Kanäle eben nicht davor zurückschrecken, mit solchen KI-generierten Videos dann halt Stimmung zu machen.
Das war Pascal Sigelko, Faktenfinder bei der Tagesschau hier im Medienmagazin über Fake News rund um die Wahl in Ungarn. Vielen Dank, Pascal.
Sehr gerne.
Umstritten zu sein bedeutet, dass einem nicht alle zustimmen, sondern dass manche Leute gerade vielleicht verärgert, empört, dagegen sind. Von allen Zustimmung zu ernten erreicht man nur, indem man Banalitäten erzählt.
Vielleicht haben Sie ihn erkannt, Harald Martenstein. Er ist höchst umstrittener Kolumnist, schrieb jahrelang eine Kolumne im Zeitmagazin und wechselte vor 2 Monaten zur Bild-Zeitung, wo er nun täglich eine Kolumne schreibt. Das Genre Kolumne oder Kommentar gilt als die Königsdisziplin des Journalismus und sie ist beliebt. Nicht nur bei den Zeitungen und Zeitschriften, auch hier im Radio zum Beispiel bei Radio 1, da gibt es auch einige Kolumnisten und Kolumnisten. Ich spreche jetzt mit und Medienreporter Michael Mayer über die deutsche Kolumnenlandschaft. Hallo Michael.
Hallo.
Warum lieben denn die Leute Kolumnen?
Naja, Kolumnen sind so wie eine Art Heimat. Also man liest die jede Woche oder je nachdem, wie oft die jeweilige Kolumne erscheint. Also seinen Lieblingsautor oder Autorin. Man kennt ja meist schon so die Themen, um die es geht und in welche Richtung es geht. Und das schätzen Leser und Leserinnen oder auch Hörer. Das ist also wie so eine Art Heimkommen und ist so auch eine Art Hörer- und Leserbindung für die jeweilige Zeitung oder Sender. Und es gibt ja eine Vielzahl von Kolumnen, also die sich ja nicht alle um Politik oder Gesellschaft drehen. Es gibt ja auch Alltagskolumnen, Gartentipps, es gibt sogar Kolumnen zum Immobilienmarkt, zum Automarkt, es gibt auch Kolumnen übers Kochen, wie zum Beispiel jene von Elisabeth Räther in der Zeit oder auch Netzkolumnen von Sascha Lobo, kennt man ja, bis hin zu hochpolitischem, wie zum Beispiel die Rubrik von Jan Fleischhauer im Fokus, der auch regelmäßig bei Welt TV auftritt. Aber nun ist halt die Frage, was macht eigentlich eine gute Kolumne aus? Und das habe ich Jan Fleischhauer mal gefragt. Der ist ja selbst auch ein sehr meinungsfreudiger und umstrittener Kolumnist.
Ich würde sagen Originalität. Also entweder originelles Thema, wenn ein bekanntes Thema origineller Zugang. Wenn der Zugang bekannt ist und das Thema bekannt ist, dann doch hoffentlich wenigstens eine originelle Sprache, also einen originellen Zugriff, ja? Das ist die Grundvoraussetzung.
Das zeigt ja auch nochmal, ne, wie viel Arbeit dann letztlich auch und Handwerkszeug in so einer Kolumne drinsteckt. Also sie ist wirklich nicht einfach zu schreiben, braucht eine breite Kenntnis des Themas. Gleichzeitig muss man eben auch in der Lage sein, das Thema auf eine sehr zugespitzte und unterhaltsame Art und Weise zu transportieren. Was sagen denn bekannte Kolumnistinnen und Kolumnisten, wie sie es vermeiden, ihr Publikum zu langweilen?
Ja, das ist sozusagen die große Frage, das Betriebsgeheimnis, wenn man so will. Also die Kolumnisten und Kolumnistinnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir alle gesagt, also es gibt so zwei gegensätzliche Pole. Also zum einen will man sich ja treu bleiben und auch so einen gewissen Sound beibehalten. Also das muss man ja auch, weil die Leser und Leserinnen das ja auch schätzen. Also da geht es ja auch um die Wiedererkennbarkeit einer Kolumne. Und andererseits geht es auch um so einen Überraschungsmoment. Also man will eben nicht immer das Gleiche hören oder lesen. Es soll auch so einen bestimmten Aha-Effekt geben nach dem Motto, also so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und diesen Ansatz verfolgt auch Sabine Rennefanz. Die hatte hier bei Radio 1 ja auch mal eine Kolumne. Heute hat sie eine Kolumne beim Tagesspiegel. Da geht es eher um Berlin und um Alltagsthemen. Und im Spiegel schreibt sie über Bundespolitik. Und Sabine Rennefanz hat mir erzählt, also dass eine gute Kolumne einen eben nicht kalt lassen soll, also dass man eben zustimmt oder eben nicht. Und sie selbst sagt, sie will eigentlich immer ganz gerne auch überrascht werden.
Ich lese generell Texte nicht, um in meiner Weltsicht bestätigt zu werden, sondern ich will eigentlich eher was anderes hören als das, was ich denke. Und deshalb finde ich diese Art von Kolumnen, auch wenn die für manche Leute dann so eine Art von Heimat sind, oh ja, diese Woche schreibt der und der wieder, Deutschland geht den Bach runter und Bürokratie und alles ganz schrecklich. Das ist für manche Leute dann wie so ein Nachhausekommen oder so, ja. Aber das ist nicht das, was mich interessiert.
Nun weiß man ja aus aktuellen Erhebungen, zum Beispiel von ProQuote, dass Frauen in journalistischen Führungspositionen unterrepräsentiert sind. Sie tauchen auch als Autorinnen seltener auf. Und gerade bei den politischen Kolumnen, da gibt es also wirklich einen starken Männerüberhang. Wie ist das zu erklären, Michael?
Ja, das stimmt. Also es gibt da auch mehrere Untersuchungen dazu. Also Stimmen im Journalismus. Also je politischer die Kolumne, desto häufiger schreiben da Männer. Also es gibt schon auch ein paar Frauen, die da schreiben. Etwa Anna Schneider bei der Welt oder Samira El-Wassi für den Spiegel. Aber es sind dann doch deutlich weniger. Also es hat sich zwar bereits einiges verbessert, wenn es um weibliche Stimmen in den Medien geht. Das hat mir die Berliner Medienwissenschaftlerin Margret Lünenburg erzählt. Aber bei den Kolumnen habe sie auch den Eindruck, dass da weiterhin die Männer dominieren.
Ja, und wenn Sie nach den Gründen fragen, würde ich sagen, gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist, wer wird gefragt? Wem wird sozusagen diese Autorität zugesprochen, die Welt zu erklären? Ja, weil das will ja eine Kolumne immer so das große Ganze erklären. Also da würde ich schon sagen, dass da eine Selektion halt in Redaktionen auch stattfindet, wen man da eigentlich fragt. Also wer gilt als prominent und wer hat die Reputation und so weiter. Also das ist historisch und nach wie vor doch auch stärker männlich. Aber auch auf der anderen Seite, wer traut sich zu, wer will's? Und da würde ich die These wagen, ohne jetzt zu sagen, Männer sind so, Frauen sind so, aber tendenziell, dass der vielleicht auch das Bedürfnis, so mal eben kurz die Welt als Ganzes zu erklären, vielleicht doch auch geschlechtermäßig ein bisschen ungleich verteilt ist. Wäre jetzt eine These auch ohne systematische Beforschung.
Ja, und ich habe das auch mal Sabine Rennefanz gefragt, warum es da so einen Männerüberhang gibt. Und sie vermutet, dass die Überzahl an männlichen Kolumnisten wohl mit so einer bestimmten Zurückhaltung auf Seiten der Frauen zu tun hat. Das ist ja auch das, was Margret Lüdenborg gerade gesagt hat. Und diese Haltung wiederum speist sich aus Erfahrungen, die die Kolleginnen gemacht haben.
Und ich merke das ja auch. Also es ist, wenn eine Frau eine Meinung äußert und die dann auch offensiv vertritt, du kriegst halt immer total, man kriegt halt immer total harte Reaktionen, ne? Und das ist dann nicht nur Widerspruch, das ist ja okay und meinetwegen auch hart, aber es ist dann oft auch unter die Gürtellinie und manchmal auch privat und so. Also ich habe 2018 auch Todesdrohungen bekommen nach einer Kolumne. Vergewaltigungsandrohungen sind fast normal. Also da kann ich verstehen, dass viele Frauen das dann auch nicht machen wollen, sich so zu exponieren.
Ja, und solche Fälle sind keine Ausnahme. Also erst vor einem Monat forderte die Deutsche Journalistenunion DJU einen besseren Schutz gerade vor Online-Bedrohungen. Die DJU sprach von jeder fünften Journalistin, die solche Bedrohungen schon mal erlebt hat. Also es ist längst kein Randphänomen mehr. Aber Sabine Rennefanz hat mir noch erzählt, dass all das sie selbst noch nie davon abgehalten habe, weiterhin Kolumnen zu schreiben.
Andere Journalistinnen und zugegebenermaßen Journalisten auch schon. Es gibt eine aktuelle Erhebung aus dem März vom European Center for Press and Media Freedom in Leipzig. Aus der geht hervor, dass 39% der Befragten angegeben haben, schon mal über einen Berufsausstieg nachgedacht zu haben, aufgrund eben von Anfeindungen, wobei eben die Frauen dort deutlich höher vertreten waren. Also sie haben das deutlich höher angegeben als die Männer. Was aber auffällig ist bei den Kolumnen, ist, dass es oft männliche Kollegen sind, die ihre Hauptkarriere schon hinter sich haben und dann eben beginnen, eine Kolumne zu schreiben. Martenstein, Fleischhauer, wir haben es eben schon gehört. Peter Hane, ehemals beim ZDF, ist ja auch so ein Beispiel. Was ist das denn für ein Phänomen? Warum ist das so?
Naja, das wurde jetzt noch nicht wissenschaftlich beforscht, aber man kann vermuten, also das sind so alte Netzwerke, die da wirken. Und wenn ein Kollege sozusagen aus dem aktiven Dienst ausscheidet, dann gibt man ihm noch eine Kolumne, wo er sich austoben kann, sage ich jetzt mal. Also das kann man zum Beispiel bei der Welt schon seit Jahren beobachten, die immer wieder neue Kolumnisten da irgendwie ins Haus holen. Und was man da auch oft beobachten kann, sind so Momente einer späten Radikalisierung. Also wenn man da konservativ ist, das wäre ja okay, aber da ist man dann schon ganz gern auch mal bei schrilleren oder ganz schrillen Tönen in seinen Kolumnen. Und das hat dann wohl auch damit zu tun, dass man sich Gehör verschaffen will in einer zunehmend unübersichtlichen Medienlandschaft, also wo offenbar einige Kollegen das Gefühl haben, da immer noch eine Schippe drauflegen zu müssen.
Michael Mayer über Kolumnistinnen und Kolumnisten in Deutschland. Eine weitere ist übrigens kürzlich dazugekommen. Seit Mitte März schreibt die Schriftstellerin Elke Heidenreich in der Süddeutschen Zeitung eine neue Kolumne. Auch ein Beweis dafür, dass man selbst im hohen Alter noch eine Kolumne starten kann.
Radio 1. Nur für Erwachsene.